Liebe Gemeinde, liebe Gottesdienstbesucher, ich freue mich immer wieder, wenn wir zusammenkommen, wenn unsere Gemeinschaften gefüllt sind mit unterschiedlichen Beiträgen. Wunderbar. Wir werden heute etwas in die Verlängerung gehen. Heute geht es nicht auf mein Konto. Und es ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Es geht um das Wort Gottes und wisst ihr was? Der Kaffee wird nicht kalt. So viel kann ich euch schon sagen. Der ist in guten Kannen aufbewahrt. Das 52-Tage-Wunder Nehemias und was hat das mit uns zu tun? Das ist die Überschrift der Predigt, die ich heute Morgen mitgebracht habe. Nehemia, ein Mann Gottes, der erlebt ein Wunder und ich möchte uns anhand des Lebens dieses Mannes etwas aufzeigen, was uns hoffentlich mitnimmt, mitreißt in eine Art und Weise des Lebens, worüber wir staunen und was auch der Herr durch unser Leben machen kann. Als ein Ölkonzern einem Vertreter für den Fernen Osten, die suchten einen Mitarbeiter und so suchten sie nach guten, fähigen Männern. Was machen die? Sie schauen, wo gibt es Männer, die oder überhaupt Mitarbeiter, die etwas tun und fanden einen Missionar, einen Mann und kamen zu ihm und sagten, du, wir zahlen dir 10.000 Dollar im Monat, wenn du diesen Job übernimmst und für uns wirbst, für diesen Ölkonzern und vor allen Dingen auch dort die ganze Strategie machst. Er hat abgesagt. Das Konzern, das blieb hart dran, bot ihm 25.000 Dollar und er sagt, nein, mache ich nicht. Und sie dachten, Mensch, was ist das denn? Sie boten ihm 50.000 Dollar im Monat, das ist schon eine behagliche Summe, muss ich ehrlich zugeben, da werden manch ein von uns schon mal die Knie weich. Und dieser Mann Gottes, der sagte nein, hat abgesagt. So kommt diese Firma zu ihm und sagt, was haben wir falsch gemacht? Wieso sagen sie immer wieder nein? Passt irgendwas mit unserem Angebot nicht? Und er schaute sie an und sagte, ihr Angebot ist schon in Ordnung, das muss ich ehrlich sagen, aber die Aufgabe, die sie mir bieten, ist mir nicht groß genug. Gott hat mich nämlich zu seinem Botschafter berufen und das tausche ich nicht mit anderen Geschäften ein. Ein Mann Gottes, der wusste, für wen er unterwegs ist. Er war nämlich Botschafter an Gottes Stadt. Ja, wenn wir Botschafter sind für Gott, und ich denke, viele von uns können sich dort wiederfinden, vielleicht nicht alle. Gäste, die unter uns sind, mögen das vielleicht nicht ganz verstehen. Die Gemeinde hier vor Ort schon. Und auch die vielleicht, die über den Livestream zugeschaltet sind, es ist gut, dass sie das tun. Kann sein, dass vielleicht der eine oder die andere Thematik heute für Sie oder für euch neu sein wird. Also wir sind Botschafter. Paulus sagt das. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 20, die erste Hälfte, also im Neuen Testament, da sagt Paulus, so sind wir nun Botschafter für Christus. Ja, jeder von uns hat also eine so wichtige Aufgabe mit sich, dass wir schon darüber nachdenken müssen, was bedeutet das? Was braucht also das Volk Gottes? Was ist unsere Identität? So haben wir es in der Einleitung gehört. Nicht? Veränderungsmerkmale, welche sind es, die in unserem Leben wichtig sind? Was braucht die Gemeinde Gottes? Was brauchen wir heute in unseren Gemeinden und vielleicht auch Missionswerken, je nachdem, wo wir also im Dienst unterwegs sind? Fehlen uns nicht manchmal Männer und Frauen, die in geistlicher Leidenschaft für Gott und seine Gemeinde brennen? Füllen wir das nicht manchmal so, oh, da fehlen jetzt Mitarbeiter. Vielleicht bist du ja in so einem System unterwegs, wo alles gut läuft. Nun, was Gott durch Menschen erreichen kann, sehen wir bei Nehemia, dem Baumeister Gottes, so würde ich das sagen. Und wir kennen die Geschichte von Nehemia, darum will ich nur einige Aspekte vorstellen. Die meisten unter uns kennen das nicht. Wer es nicht kennt, ganz besonders für die Kids unter uns, ihr habt ja heute schon vieles gehört, eine Hausaufgabe auch für die Erwachsenen, für die Eltern. Heute, morgen, übermorgen liest besonders die ersten 6 Kapitel im Buch Nehemia. Also das ist so spannend und die Eltern werden es euch ganz gut erklären, was das bedeutet. Also das erste, Nehemias vorbildliche Verantwortung. Er hat etwas verstanden. Dann Nehemias Sicht für Gottes Werk, das ist so wichtig, das sehen wir dort, seine Vision, seinen Weitblick für die Welt oder für das, was nötig ist und Nehemias Strategie. Wie geht er also vor? Was war die Ausgangssituation von Nehemia? Viele Bibelleser kennen das. Viele Jahre haben die Propheten prophezeit und sagten, das Volk Israel wird deportiert. Das heißt, sie werden aus Jerusalem weggenommen. Und so war es auch. Die erste Deportation, viele kamen in die Gefangenschaft. Dann war die zweite Wegführung, nicht ca. 600 vor Christus. Also viele Juden wurden dann einfach weggenommen, Jerusalem wurde zerstört, die Mauern wurden zerstört und so kam das Babylonische Reich, die Herrscher haben einfach alles kaputt gemacht, danach das Persische Reich und die Herrscher in Persien, die haben alles unterdrückt. Nun, vielen Juden war das gar nicht so schlimm. Sie wohnten zwar in der Diaspora, also in der Zerstreuung, aber sie hatten dort Häuser gebaut, sie haben sich dort gut eingenistet, sie haben gute Jobs gehabt, nicht Nehemia war Mundschenk, nicht er war also jeden Tag beim König, was kann es Besseres sein, nicht wahr, so für die Speisekarte des Königs zu sorgen und immer schön seine Getränke vorkosten und bloß zusehen, dass er glücklich bleibt. Also so war das. Aber dann kommt etwas, was Nehemia aus der Vergangenheit, er hört etwas, wie es den Leuten geht, woher er gekommen ist. Und etwas macht Klick in seinem Kopf. Und er nimmt sich diese Sache ganz persönlich an. Nehemia übernimmt persönliche Verantwortung. Ein Teil lebt gut in der Diaspora. Aber die Leute, die zu Hause in Jerusalem leben, mit zerstörten Mauern, das geht nicht. Und Nehemia sieht das und will es ändern. Er, also Nehemia, hört zunächst von der Not. Nehemia übrigens bedeutet, der Herr tröstet. Und was tut dieser Mann? Also in Susa erhält, also in der Stadt, in dieser persischen Stadt, hört er ungefähr 450 vor Christus diese Nachricht seines Bruders und es heißt in Nehemia Kapitel 1, Vers 1 bis 4, lese ich uns, und die Mauern von Jerusalem ist niedergerissen, das hört Nehemia. Und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Und ich kann mir vorstellen, wie eine Botschaft nach der anderen ihn niederdrücken. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, so steht es hier, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und ich betete vor dem Gott des Himmels. Nehemia, der spürt hier, dass etwas passiert ist. Nehemia kann angesichts dieser Nachricht nicht sein Tagesgeschäft nachgehen, überhaupt nicht. Er ist geschockt. Und was tut er? Er bittet Gott um eine Lösung. Er trauert und überdenkt die Situation von Jerusalem. Er trauert so stark, dass er nichts mehr tun kann. Und er überlegt sich, die Stadt Gottes, diese Stadt Gottes hat Not. Die Mauern sind zerstört und jeder hat Zutritt zu der Stadt. Er identifiziert sich mit der Situation, die dort passiert ist. Und Gottes Volk kann nicht so leben, wie Gott sich das vorstellt. Nehemia, der nimmt diese Sache in die persönliche Verantwortung. Er hätte ebenso gleichgültig diese Aufgabe anderen überlassen können. Nicht, er war ja schließlich ca. 1000 Kilometer entfernt von Jerusalem. Er hätte sagen können, da gibt's doch gute Leute. Nicht irgendeiner wird es da ja schon tun. Doch Nehemia hat einen Blick für Gottes Ziele mit seinem Volk. Er spürt, nein, ich kann es nicht einfach jemandem überlassen. Gott hat es mir auf mein Herz gelegt. Ich spüre die Verantwortung. Gott hört auf sein Gebet, auf das Gebet Nehemias. Für Gottes Ziele hat Nehemia sich nämlich entschieden. Und Gott hört auf dieses Gebet, formt das Herz des Königs in der Weise. Wir können das alles nachlesen bei Nehemia. Ein ganz spannendes Buch. Bitte liest es nach. Und dann sagt der König, weißt du was, ich werde dir helfen, gibt ihm allerlei Sachen und Nehemia zieht los. Was lernen wir also für heute? Ich muss vieles abkürzen, gar keine Frage. Die Zeit, die haben wir heute nicht für viele Details. Aber ich hoffe, Gott füllt dir diese Lücken durch seinen guten Heiligen Geist heute Morgen auf. Deswegen bitte liest dieses Buch, hört die Predigt nochmal nach. Also was lernen wir für heute? Ist nicht die Gemeinde und was Gott damit tun will, ebenso wichtig wie damals die Situation? Natürlich ist die Gemeinde kein Gebäude, keine Steine, die wir irgendwie nur abstrakt abstellen können. Die Gemeinde besteht aus lebendigen Steinen, aus Menschen, die für Gott sehr wertvoll sind. Du und ich, wir, wenn wir in der Gemeinde unterwegs sind, sind für Gott sehr, sehr wichtig. Und darum ist Gemeinde das Lieblingsthema Gottes. Und für die Gemeinde wurde der höchste Preis bezahlt. Die Gemeinde ist das Lieblingsthema Gottes und dafür wurde der höchste Preis bezahlt. Jesus Christus hat seine Gemeinde erlöst. Er hat sie ins Leben gerufen. Er hat dafür mit seinem Leben bezahlt. Wir sprechen hier nicht von nicht Geringerem als von dem, was der Sohn Gottes mit seinem Leben bezahlen musste. Die Reaktion bei Nehemia ist keine oberflächliche Seelenschau. Nein, Nehemia verläuft sich nicht in beißende Kritik über andere. Er schimpft nicht über die Leute, die dort in Jerusalem die Mauer nicht aufbauen. Er schimpft nicht über unerledigte Arbeiten und meckert auch nicht über andere. Das tut er nicht, sondern er trägt Leid und seine echte Trauer über einen mangelnden Zustand des Volkes Gottes führt zur Tat. Trägst du Leid für die Situationen, die du siehst? Geht dich das was an? Spüren wir manchmal die Not? Nehemia tat es. Es ist keine oder es ist seine Traurigkeit, die Pläne schmiedet und zu kompromisslosen Konsequenz führte. Er trauerte darüber, dass die Mauern kaputt waren in Jerusalem, dass jeder, ich würde mal so sagen, Hans und Franz reinlaufen kann und die Stadt zerstören kann. Er trauerte, aber das war nicht alles, das führte zu Konsequenz. Denn die neue Aufgabe kostete Nehemia seinen Job. Diese neue Aufgabe kostete ihm alles. Er musste sein warmes Haus verlassen, er musste die Einstellung verlassen, er hatte kein regelmäßiges Einkommen mehr, der König war nicht zu seiner Seite. Und fragen wir uns überhaupt, was vielleicht seine Familie dazu gesagt hat. Schauen wir mal, Nehemia versteht, dass das etwas ist, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Nehemia gehört nicht zum Typus der ewig Betrübten. Das sind die, denen nie jemand etwas recht machen kann. Es gibt Menschen, die nur meckern, von morgens bis abends. In der Gemeinde ist es nicht immer so, aber es gibt manchmal solche Menschen. Nehemia gehört nicht zu denen. Was nützt uns jammernde Vorwürfe, wenn gleichzeitig keine Bereitwilligkeit da ist, anzupacken oder etwas zu verändern? Was nützen uns Menschen, die einfach nur pausenlos andere kritisieren? Was nutzt uns das in der Gemeinde? Das nutzt uns nichts. Es hat Nehemia, hätte auch ihm nichts genutzt. Siehst du die Defizite, den Schutt in deiner Gemeinde? Siehst du das? Wohin führt uns das? Wenn wir das sehen, siehst du vielleicht die Erstarrten oder Erstarrtheit, so dass geistliches Leben nicht wachsen kann? Vielleicht, ach, das war immer schon so, ich sitze einfach auf der Reihe 8, beweg mich nicht zur Linken und zur Rechten, ich komme jeden Sonntag und bin ganz unauffällig. Das ist Erstarrtheit. Das sind einfach nur Formen, religiöse Formen, die bringen uns zu nichts, zu nichts. Siehst du den liberalen Schutt? Es gibt so viel Liberalismus, so viel Sünde in unserer Gesellschaft und das will in die Gemeinde hinein. Da, wo Gottes Wort nicht mehr ernst genommen wird, da kommt dieser liberale Schutt in diesem Bilde gesprochen wie in Jerusalem. Da war so viel Schutt, da konnten die Mauern gar nicht aufgebaut werden. Siehst du die Mauern deiner Gemeinde, die kaputt sind und dass deswegen die Konturen fehlen? Vielleicht ist das etwas, was Gott dir gegeben hat. Nicht alle sehen das. Nehemia hat das gesehen, aber auch nicht alle damals haben das gesehen. Und deswegen kommt ja auch die ist doch egal Haltung. Wenn wir diese Dinge nicht sehen, die um uns passieren, dann werden wir eine ist doch egal Haltung annehmen. Das ist doch egal. Na, das war ja schon auch vielleicht vor einem Jahr so und vielleicht wird sich auch nächstes Jahr nichts ändern. Nein, Nehemia übernimmt persönliche Verantwortung vor Gott und vor Menschen für den Zustand in Jerusalem. Und diese Verantwortung ist nicht vorrangig in seinem Kopf entstanden, sondern in seinem Herzen. Er ist eine innere Verpflichtung. Es ist seine innere Verpflichtung, die nur durch Gott selbst oder durch die Erfüllung des Auftrags aufgehoben werden kann. Erfüllt diesen Auftrag und sagt, es geht nicht anders. Nehemia weiß, dass es nicht nur sein Volk ist, sondern Gottes Volk und Gottes Eigentum. Er sagt in Nehemia 1, Vers 10, sie sind ja doch trotz allen Sünden dein Volk, das du durch deine große Kraft und deine mächtige Hand erlöst hast. Nehemia sieht, die Menschen, die dort leiden, ist Gottes Volk. Die Menschen, die gehören zu Gott. Nehemia lebt für Gott und das ist so wunderbar. Nehemia ist von Gott ergriffen. Nur so kann man geistliche Verantwortung übernehmen, ihr Lieben, wenn man von Gott ergriffen ist. Nur so. Gott sucht keine Manager für eine perfekte Gemeindeplanung. Nein, das sucht Gott nicht. Keine geistlichen Techniker, würden wir sagen, oder Meister oder Strategen, sondern Menschen, die er ergriffen hat, sucht Gott. Wenn Gott dich ergreift in deinem Leben, dann wirst du Dinge verändern können im Reich Gottes. Nehemia hört nicht nur mit den Ohren den Bericht über den Zustand Jerusalems, sondern mit dem Herzen. Und nur mit dem Herzen sieht und hört man göttliche Dinge wirklich gut. Hast du es und haben wir es gelernt, mit dem Herzen göttliche Aufträge zu hören? Das ist nämlich wichtig für uns. Wofür leben wir? Darf ich diese Frage so stellen? Nein, nein, ich mache es etwas anders. Ich frage mal ganz persönlich, wofür lebst du? Du, jeder persönlich, wofür lebst du? Für einen Besuch Sonntag im Gottesdienst? Vielleicht sogar als Gast einer Gemeinde und noch gar nicht als Mitarbeiter und Mitglied? Wofür lebst du? Wer steht wirklich? Ganz aufrichtig musst du dir diese Frage stellen. Wer steht wirklich im Mittelpunkt deines und unseres Lebens? Welche Prioritäten setzen wir und was wollen wir als Christen und Diener Gottes erreichen? Ich komme zum nächsten Punkt und möchte hier einfach weitergehen, in der Hoffnung, dass wir darüber nachdenken. Nehemia hat Weisheit, eine Vision für Gottes Werk. Entschuldigung, Weisheit hat er auch, aber Weitsicht. Er hat Weitsicht, er sieht um die Ecke. Was heißt nun Weitsicht? Was heißt Vision? Das bedeutet ganz einfach, dass Nehemia mit Gott im Voraus die reparierten Mauern und Toren schon sah. Er sah die Fertigstellung dessen, was Gott ihm aufertragen hatte. Er sah Gottes Werk fertig, weil er Gott glaubte und weil Gott ihn beauftragte, diesen Dienst zu tun. Der Begriff Vision bedeutet, dass sich vor dem geistlichen Auge ein Ziel, ein Resultat schon sehe. Das ist eine Vision. Und das gab Nehemia großen Mut. Er hat das Fertige gesehen. Als er den König um Erlaubnis seiner Reise bittet, da spricht er nicht von irgendwelchen zaghaften Erwägungen. Nicht, ich will mal eben Jerusalem besuchen. Nein, er will nach Jerusalem, um die Mauer wieder aufzubauen. Er nennt eine Vision, die zu dem damaligen Zeitpunkt unmöglich schien. Unmöglich. Nicht mehr und auch nicht weniger. Eine Vision sieht die göttlichen Möglichkeiten und nicht die Nöte. Eine Vision sieht ein Bild von der Zukunft und nicht die Störprobleme auf dem Weg. Eine Vision sieht das fertige Bild. Wo wollen wir hin? Welche ist deine Vision für ein geistliches Leben, was Gott dir gegeben hat? Was ist deine Vision für dein Leben und für deinen Dienst in der Gemeinde? Was bedeutet das für uns heute? Was bedeutet das? Wir brauchen heute diese Weitsicht, eine Vision für Gottes Volk, für die Gemeinde, für das, was Gott tun kann. Das brauchen wir heute. Wir können das nicht abtun. Nur organisatorische Maßnahmen reichen doch nicht aus. nur Church Tools füllen mit Punkten und mit Predigtprogrammen oder vielleicht mit Liedern, das reicht es doch nicht. Das ist doch nicht alles, was wir wollen. Neue Gemeinden entstehen, weil es leidenschaftliche, engagierte Christen gibt, die eine Sicht für die Gemeinde vor Ort haben und Gott dienen wollen. Nur so entstehen Gemeinden. Klar, durch Gottes Wirken, das ist logisch. Diese leidenschaftliche Sicht darf nicht verloren gehen, niemals. Viele Gemeinden haben herzensgute Geschwister, gar keine Frage, auch wir. So viele treue Mitarbeiter. Aber das Leben tendiert dazu, Begeisterung zu nehmen. Je länger wir leben, je mehr wir dienen, tendiert unser Leben dazu, diese Begeisterung, dass sie erstickt. Sie wird weniger. Der Beruf, die Kinder, vielen weitere Verpflichtungen, der Job und so weiter. Und immer weniger Geschwister sagen diesen Dienst noch mehr. Nee, nein, naja, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Nee, das kriege ich nicht hin. Ihr Lieben, eine Sicht, die Gottes Plan beinhaltet und Gott die Ehre gibt, das kann grundlegend alles verändern in unserem Leben. Unsere Sicht als Gemeindeleitung ist, und die wissen wir hoffentlich, ist Menschen für Christus zu gewinnen, also Mission. Und die beginnt hier bei uns in Bahntrupp. Die fängt hier bei uns an, das ist unsere Sicht. In die nächste Generation zu investieren, das ist unsere Sicht. Kinder- und Jugendarbeit, das merken wir. Und Jüngerschaft, also Erwachsenenbildung und Begleitung, das heißt Menschen im Evangelium zu begleiten. Dass wir dafür Mitarbeiter und Räume benötigen, das brauchen wir unserem Herrn doch nicht zu sagen. Dass wir dafür sogar auch die Mehrzweckhalle brauchen, die wir angehen wollen und gemeinsam bauen wollen. Das müssen wir unserem Herrn gar nicht sagen, das brauchen wir. Wie gehen wir also vor? Welches Zukunftsbild hast du für deine Gemeinde? Ich frage nicht deinen Nachbar, ich frage dich für deine Gemeinde, wenn du hier Mitglied bist, dann auch für uns. Welches Zukunftsbild hast du? Siehst du Gottes Möglichkeiten, die manchen etwas zu gewagt erscheinen? Wisst ihr, ich habe neulich eine meiner Visionen preisgegeben. Ich sagte einigen Brüdern, eine meiner Visionen ist, dass in jedem Stadtteil von Bahntrupp eine Gemeinde ist. Stadtteil ist jetzt zu hoch gegriffen, nicht wahr? Wir sind hier nicht in Berlin. Aber in jedem Ort, ob es in Alphadissen, in Sonneborn und so weiter, das ist meine Vision. Warum nicht? Warum nicht? Ich frage uns mal, sehen wir die gefüllten Reihen in der Gemeinde? Und wenn wir 600 Plätze ausbauen wollen dort, sehen wir, dass die schon voll sind oder nicht? Sehen wir Menschen, die sich aus Sünde und Verzweiflung bekehren, hier aus Bahntrupp, die zu Christus kommen, sehen wir das schon? Ihr Lieben, das ist wichtig. Wenn wir das sehen, wird unsere Art und Weise des Dienstes ganz anders sein. Sehen wir Teenager, die bei uns hier heute sitzen, dass sie in 10 Jahren hier diesen Platz einnehmen? Ich hoffe, wir sehen das. Denn das ist unsere Gemeinde von morgen. Hier sitzen sie, wunderbare Diener. Das sind die. Hier vorne sitzen unsere Menschen, die unsere Reihen füllen werden. Sehen wir das schon? Und wenn wir das sehen, wird ja die Arbeit ganz anders, oder? Sehen wir intakte Familien, dann wird die Arbeit ganz anders. Sehen wir wirklich Menschen, die ihre Probleme in der Seelsorge abgeben, dann wird die Seelsorge anders. Schauen wir mal, genau das ist eine Vision. Genau das will der Herr doch von dir. Nicht weniger und nicht mehr. Eine Vision führt zu Identifikation. Das bedeutet, da will ich mich einsetzen. Wenn du eine Vision hast oder eine Vision teilst, dann wirst du dir sagen, da will ich mitmachen, das will ich tun. Eine Vision bietet ein sehr, sehr klares Ziel. Also eine Vision bietet ein sehr klares Ziel. Eine Vision sorgt für Kontinuität. Wir bleiben dran. In der ein Plan Schritt für Schritt verwirklicht wird. Das ist eine Vision. Schritt für Schritt. Somit komme ich zum letzten und dritten Punkt. Gott verwirklicht die Vision Nehemias durch Strategie. Gott hat Nehemias Strategie gegeben. Er hat gesagt, das sollst du tun, damit du zu deiner Vision kommst. Und auch wir in der Gemeinde müssen nicht Angst haben vor Strategien. Die dürfen uns nicht dominieren. Der Geist Gottes muss uns leiten und nur er allein. Aber Strategien sind gut, um manche Dinge zum Ziel oder durch manche Dinge zum Ziel zu kommen. Als erstes oder eins der Sache ist, Nehemia kommt nach Jerusalem. Er macht sich erst ein Bild, aber erstaunlich ist, wir können das alles nachlesen, er installiert nicht ein Gremium oder keine 10 Gremien. Nein, das tut er nicht. Er hält auch keine imposante Rede. Das macht er auch nicht. Er schaut sich alles an und dann geht er zurück oder wie auch immer, zieht sich zurück und macht sich ein Bild. Nehemia redet mit Gott über seine Ziele. Bevor er mit Menschen über seine Sache reden will, will er hören, was Gott ihm in der konkreten Situation zeigt. Und das ist eine Strategie, mit der wir arbeiten müssen. Bevor wir mit Menschen reden, reden wir mit Gott. Wir sehen bei Nehemia ein geistliches Warten, Schweigen, Handeln und Handeln. Geistliches Warten bedeutet nicht, dass ich nichts tue, aber ich stelle mich darauf ein. Schweigen und Handeln, alles gehört dazu. Nehemia kommt also zu einem verzagten Volk. Er geht zu einer Volksgruppe und wir können das in Nehemia Kapitel 2 ab Vers 17 nachlesen. Die Zeit, die gibt uns nicht Möglichkeit, alle Bibelstellen durchzulesen. Nehemia ermutigt dieses Volk. Er entzündet Hoffnung. Nehemia sagt, ich will euch Hoffnung geben. Ich will euch Perspektive schenken. Das ist eine Strategie. Er schenkt Hoffnung. Er sagt, es ist möglich. Wir können es erreichen. Er zerstört nicht die letzten Funken der Hoffnung. Er sieht nicht, wo ist noch ein Riss in der Wand. Er sagt nicht nur immer über die Probleme, die es gibt. Nein, er gibt Hoffnung. Er zeigt ihnen, dass sie nicht nur irgendwo schuften und arbeiten, sondern dass es eine geistliche Aufgabe mit konkretem Nutzen für ihre Familien ist. Schaut mal, es heißt in Nehemia Kapitel 4, Vers 8, fürchtet euch nicht vor ihnen, sagt Nehemia. An den Herrn denkt, denkt an Gott, der euch diesen Auftrag gegeben hat, den Großen und Furchtbaren, und kämpft für wen? Für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter und eure Frauen und eure Häuser. Denkt daran, für wen tut ihr das? Wenn du einen Dienst in der Gemeinde tust, ich hoffe, du machst ihn, denkst du daran, dass das für deine Kinder ein Vorbild ist? Kämpfe für die nächste Generation. Setze dich ein. Denn diese Generation hier, wir sehen sie, sie schaut auf uns. Sie schaut ganz genau, was ihre Papa und Mama machen. Sie schauen darauf. Das werden die euch vielleicht nicht immer sagen. Aber sie kennen euer Leben. Sie sehen, wann du zu Hause bleibst vom Gottesdienst und warum. Sie sehen ganz genau, warum du mittwochs nicht zur Bibelstunde kommst. Sie sehen das. Sie beobachten uns. Und Gott sagt, durch Nehemia hier, kämpft doch bitte für diese Menschen. Setzt euch doch bitte ein. Arbeiten im Team war seine Strategie. Alle sollten dabei sein. Stellen wir uns das doch mal vor, wie unterschiedlich die Bauleute in den 35 Bauteams, nicht wie gesagt, liest Nehemia, 35 Bauteams gab es, aber alle sollten mitarbeiten, ohne Unterschied. Priester, Leviten, Sänger, Musiker, alle standen mit der Kelle in der Hand. Alle. Auch die Ältesten sind auf der Baustelle, wenn die Halle umgebaut wird. Auch die Musiker, die Diener und die Dirigenten und die Sänger sind alle da. Alle. Das ist geistlicher Auftrag. Und das hat Nehemia uns hier vorgelebt. Neben den Bauhandwerkern gab es Goldschmiede, Apotheker, Salbenmischer und so weiter. Es gibt keine Entschuldigung für dich, egal welchen geistlichen, in Anführungszeichen, Dienst du tust, nicht praktische Arbeit in der Gemeinde zu tun, wenn es heißt, wir wollen anpacken. Denn für wen tun wir das? Doch nicht für uns. Wir arbeiten doch für die nächste Generation. Alle sollten mitarbeiten. Warum? Einmal konnte so die Sache sehr schnell vorangehen. Und durch die Baubeteiligung aller bildete sich ein starkes Bewusstsein der Zusammengehörigkeit. Wir gehören zusammen. Wir sind eine Einheit. Wir arbeiten an einem Ziel. Wenn wir Gemeindeprojekte haben, dann geht das allen was an. Nicht nur dem Bauteam, Jugendleitern, Dirigenten oder den Ältesten. Wenn wir wenig Sänger haben hier im Chor, dann geht es nicht nur den Dirigenten etwas an, sondern uns allen. Wir alle arbeiten an einem Ziel. Wir alle wollen Christus verherrlichen. Wir alle sind Gemeinde. Und vielleicht musste Nehemia auch das Untätige oder wusste, der wusste das, das Untätige und Unbeteiligte schnell zum Problem werden. Wenn jemand Langeweile hat in der Gemeinde, er wird sofort zum Problem, sofort. Denn dann fängt er an zu meckern. Der hat mich nicht besucht, mit der hat nicht mit mir geredet. Ich war jetzt schon 2 Sonntage beim Stehkaffee, aber da hat mich kein Ältester begrüßt. Und so weiter, sofort. Wir werden sofort zum Problem, wenn wir nicht dienen. Sofort. Bitte nehmt es mir doch nicht krumm und übel, wenn ich so ehrlich und offen mit uns rede, oder? Ich hoffe, das sind wir gewohnt. Wir sind hier nicht, um ein Seelenpinseln zu bearbeiten. Wir sind hier, um Gottes Wort zu hören und um wirklich auch konstruktive Verbesserungen vorzunehmen für die nächste Generation, hier für unsere Kinder, für die Menschen, die uns besuchen. Heute sind einige Besucher hier, die schauen auf uns, die gucken auf uns als Gemeinde und sagen, wie arbeiten Sie zusammen? Wie denken Sie und beten Sie zusammen? 4 Punkte verband diese Baugemeinschaft. Motiviert, also ein guter Bauleiter, gute Mitarbeiter. Und jetzt meine ich jeden von uns, nicht unser Bauteam. Jeden von uns, wir bauen ja mit. Was tun wir, wenn es gut sein soll? Wir motivieren, das ist das Erste. Das Zweite, wir schaffen Möglichkeiten. Wir geben dem anderen Vorrang, wir helfen dem anderen. Wir steigern sogar die Möglichkeiten. Für Mitarbeiter weiß ich das, ich sage das immer wieder. Wir können nicht alles selber tun, dürfen wir gar nicht. Wir müssen immer neue Mitarbeiter heranziehen. Heute, ich habe mich so gefreut, wo die Kinder gespielt haben und gesungen. Es war so wunderbar. Und wir schützen. Der vierte Punkt. Gute Bauleiter, gute christliche Mitarbeiter, gute Mitarbeiter in der Gemeinde, sie schützen einander. Sie erzählen nicht schlecht über den anderen. Sie schützen. Sie sagen, nee, stopp, das geht so nicht. Wir reden nicht schlecht über den anderen. Was waren die wesentlichen Punkte für die 52 Tage Wunder Nehemias? In 52 Tagen hatte Nehemia mit seinen Leuten, das waren nicht Fachleute, mit diesen Männern und Frauen hat er die gesamte Mauer Jerusalems wieder aufgebaut. In nur 52 Tagen, nicht in 5 Jahren. Was war das? Göttliche Leitung und Mitarbeiter sorgen dafür, dass nicht auf alten Schutt gebaut wird, auf Sünde, auf alte, ungeklärte Geschichten, die es in manchen Gemeinden geben mag. Das erste oder eins der Punkte war, der Schutt in unseren Gemeinden muss vergeben, weggebetet, weggeweint und hinausgetragen werden. Es gibt manchmal Schutt, was sich ansammelt. Und dieser Schutt gibt es manchmal auch in noch den besten Gemeinden dieser Welt. Und wenn es das in deinem Leben gibt, wenn du Gräuel, Hass und Schutt in deinem Herzen erfährst und erlebst, und ein anderer weiß es vielleicht noch gar nicht, dann bring ihn weg, schmeiß ihn weg, bete ihn weg, vergebe ihn weg. Löse dich von diesem alten Schutt, denn das war der erste Schutt Nehemias. Gemeinschaft im Bauplan war das zweite. Das erste also, der Schutt musste weg. Das zweite, Gemeinschaft im Bauplan. Nehemia ist ein guter Organisator, gar keine Frage. Nachdem der sich einen Überblick verschafft hat, stellt er fest, wie viele Personen vorhanden sind. Also er denkt strategisch und er sagt sich, okay, wir wollen gemeinsam etwas bauen. Und genau das wollen wir in der Gemeinde. Wir wollen niemanden vergessen. Manchmal passiert das, dass Menschen so in die unscheinbare zweite, dritte, vierte Reihe rücken. Bitte, liebe Geschwister, liebe Mitglieder unserer Gemeinde, der Bibelgemeinde Bahntrup, bleibt nicht dort sitzen. Niemand von uns will euch irgendetwas böse. Niemand der Mitarbeiter will irgendetwas Schlechtes. Im Gegenteil, wir wollen, dass alle mitarbeiten. Gemeinschaft im Bauplan. Das dritte, innere Probleme mussten gelöst werden. Nehemia, der wusste, dass wenn es innen drinne Probleme gibt, dann werden wir nicht gemeinsam bauen können. Eine soziale Ungerechtigkeit, das hat Nehemia alles weggemacht, können wir Nehemia 5 lesen. Nicht einige waren auf Kosten der Brüder steinreich geworden, selbst in dieser Armut. Andere mussten ihre Kinder als Sklaven verkaufen. Das heißt, in der Gemeinschaft gab es Ungerechtigkeiten und das musste weg. Innere Probleme müssen gelöst werden. Und wenn es das gibt, dann lasst uns diese lösen, redet darüber, dann wollen wir das wegbeten. Er vertritt keine Partei, Nehemia, nein, er war wirklich ohne Ansehen der Person, sondern er bindet alle an das Wort Gottes und an Gott selbst und erreicht eine gerechte Lösung. Er sagt, mit Gott gehen wir weiter. Vierte und letzte Punkt in diesem, also was tat Nehemia? Äußere Angriffe wurden abgewehrt. Es gibt immer Menschen, die von außen kommen und eine Gemeinschaft zerstören wollen. Die gibt es immer. Aber Nehemia hat das gesehen und hat sie abgewehrt. Am Ende gebührt Gott die große Ehre. Und wie wunderbar ist es. In einer Rekordzeit von 52 Tagen wird die Mauer fertiggestellt. Und nun darf gefeiert werden. Nehemia 12, wir können das lesen. Nicht? Hier heißt es Nehemia 12, Vers 42, lese nur ganz kurz. Und sie freuten sich, denn Gott hatte sie mit großer Freude erfüllt. Und auch die Frauen und die Kinder Kinder freuten sich und die Freude Jerusalems war weithin zu hören. Weithin hörte man das Jubeln und die Freude Jerusalems. Die Mauern stehen. Gott hat die Vision gesegnet. Und das war ein Erfolg für das Volk Israel, aber auch für Nehemia persönlich. Ihr Lieben, die größte Freude hatte Gott. Und das dürfen wir nicht vergessen, weil sein Volk ein Ziel erreicht hatte. In Nehemia Kapitel 6, Vers 15 heißt es, und die Mauern wurden fertig in 52 Tagen. Gott war glücklich, dass sein Volk ein Ziel anvisiert haben und er als der lebendige Schöpfer hat wirklich geholfen. Immer wieder muss uns diese Sicht packen und ich hoffe, sie packt uns, dass wir für unseren großen Gott und unseren Erlöser Jesus Christus leben und wirken. Immer wieder muss es zuerst um Gott gehen und das mitten in unserer Gemeinde, nicht um Personen, immer zunächst und immer wieder um Gott. Er errettet uns, damit wir Anbeter und Diener sein können. Gott will jeden gebrauchen, jeden in seiner Gemeinde, auch dich, ganz persönlich, auch euch Jungs will Gott gebrauchen. Das ist für Gott super wichtig. Auch euch Mädels, Kinder allgemein, die Jugendlichen, sie sind fast 20 in der Bibelfreizeit heute. Jeden will Gott gebrauchen, bis an die letzten Reihen und bis hinten vor der Tür. Jeden. Und auch selbst diejenigen, die in den Nebenräumen sitzen. Jeden will Gott gebrauchen. Und ich hoffe, ich habe das deutlich genug gesagt. Es gibt keine Arbeitslosen in der Gemeinde. Jeden will Gott gebrauchen. Amen. Amen. Ich höre das nicht. Amen. Amen. Und so wollen wir Gott dienen. Lasst uns aufstehen und mit einem Gebet diese Predigt abschließen.